Guten Tag, liebe Radio Chico-Zuhörerschaft. Es ist mal wieder einmal Daniel am Apparat, oder beziehungsweise auf Sendung. Beides eigentlich, weil ich habe am Apparat hier der Urs Leuenberger, Psychologe.
Andreas Leuenberger,
genau. Merci für die Korrigierung. Und er ist Psychologe und vor allem Traumatherapeut. Und wir werden doch gerade jetzt heute schnell direkt einsteigen und die Frage, was genau ist Traumatherapie?
Also Traumatherapie ist erstens kein geschützter Begriff. Jede Person, die will, darf das anbieten und machen, was sie will. Sie darf Fußreflexzonenmassage anbieten und sagen, mit dem machen sie Traumatherapie. Und die Leute, die es glauben, die gehen auch zu ihr und zahlen. Und eine gewisse Wirkung hat es vielleicht. Mhm. Vielleicht ausschließlich Placebo, ich weiß es nicht. Also es ist kein geschützter Begriff, das muss man als erstes wissen. Oder? Und jetzt Psychologen, die sich spezialisieren, oder Psychiater, die sich spezialisieren auf Traumatherapie, die machen nachher ganz spezifische Weiterbildungen. Da gibt es eine ganze Anzahl. Eine davon ist eben EMDR. Die Methode EMDR ist nur zugelassen für Psychologinnen, Psychologen oder Psychiater, Psychiaterinnen. Jemand anderes, der eben jetzt beispielsweise das Studium nicht hat, darf die Ausbildung auch nicht machen.
Mhm. Nebendran gibt es... Bitte? Könnt ihr für die Zuhörer heute schnell sagen, was EMDR bedeutet?
EMDR, das heisst ausgesprochen Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Mhm. Auf Deutsch übersetzt heisst das, eine Person unempfindlich machen und etwas verarbeiten mit Hilfe von Augenbewegungen.
Ja, da gehen wir doch gerade in die Ansicht. Könnt ihr heute schnell beschreiben, was das ist, also was ihr dabei macht?
Also, erstens, oder, wenn man einem Tier zuschaut, einem Hund oder einer Katze, wie sie schlafen, oder auch einem Mensch, sei das mit kleinen Kindern oder so, dann sieht man häufig in der sogenannten REM-Phase, das heisst Rapid Eye Movement, sieht man, dass die geschlossenen Augen sehr schnell hin und her gehen. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Bei jemandem, der träumt. Auch bei den Tieren, bei den Säugetieren ist das so. Und die Forscherin, die das entdeckt hat, circa 1985, die hat sich angefangen zu fragen, ja, was ist da los? Warum tut unser Hirn in der Nacht, wenn es etwas muss verarbeiten, wenn man träumt, tut sich selber stimulieren? Das Hirn mit den Augenmuskeln links, rechts, sodass die Augen sich bewegen, ziemlich schnell, sehr schnell sogar, links, rechts. Was hat das für eine Bedeutung? Und so ist sie drauf gekommen, dass das könnte Sinn haben, wenn man etwas Belastendes erlebt hat, wenn das noch nicht verarbeitet ist, um das zu verarbeiten. Und dann hat sie, die Forscherin, Francis Shapiro, von außen die Stimulation gegeben. Die Leute haben die Augen offen gehabt, oder immer noch. Und dann tut die Therapeutin mit ihren Fingern, Zeigefinger, Mittelfinger, tut sie im Abstand von vielleicht 60, 70 cm vor dem Gesicht von der Patientinnen. Patienten tut sie dann sagen, also folgen Sie meinen Fingern mit Ihren Augen. Und dann folgen die raschen Hin- und Herbewegungen von den Fingern und die Leute schauen auch mit den Augen nachher. Und so ist der Effekt auf das Hirn genau gleich. Und die Augen bewegen sich nachher sehr schnell, also um ca. 1 Sekunde nach links, 1 Sekunde nach rechts bewegen sie sich. Und das tut im Hirn die belastenden Erinnerungen, die man vorher hat vorgeholt, tut es dann sehr, sehr effizient und schnell verarbeiten.
Ja, merci vielmals für die Ausführung. Entschuldigung, dass ich mich so unterbrochen habe, aber ich habe gefunden, wir sollten gerade von Anfang an möglichst schnell etablieren für die Zuhörer, was das ist.
Genau. Jetzt heute hat man herausgefunden, es muss nicht unbedingt mit den Augen eine Links-Rechts-Stimulation stattfinden, sondern es ist gleich mit welchem Sinnesorgan. Ich habe also einem Kind zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal, ein Kind hat etwas erlebt und dann kann es nicht mehr schlafen, es schreckt auf, hat Albträume, dann kann man ihm die Geschichte wiederholen, die passiert ist, mit einem guten Ausgang, wo er dem Kind auf die Schulter klopfen, links, rechts, oder auf die Kneuscheibe oder auf die Hand drücken Es muss einfach in die linke und die rechte Körperhälfte müssen sehr schnell links, rechts, links, rechts, links, rechts die Klopfsignale bekommen. Ach. Und die Impulse gehen nachher auf die Zähne und der Effekt ist genau der gleiche wie bei Augenbewegungen. Mhm.
Sehr spannend, das finde ich wirklich gerade überraschend spannend und sehr passend, weil wir haben ja am Mittwoch den Vorlesetag gehabt. Also könnte man sagen, wenn man aus Elternteil oder generell aus Angehörigen mit den Kindern ein traumatisches Erlebnis aus Geschichte durchspielt, eben auch im Kontext von so Vorlesen, dass das eben genau die Art von psychotherapeutischer Wirkung hat nachher.
Ja, ich erzähle euch schnell, was ich gelesen habe in einem Buch von einer amerikanischen EMDR-Therapeutin.
Sehr gerne.
Ein 18 Monate altes Bubli war bei seiner Grossmama am Wochenende zum Schlafen in der Nacht. Das Kind hat im gleichen Bett mit seiner Grossmama geschlafen. In der Nacht ist ein Einbrecher gekommen und in das Schlafzimmer eingedrungen und hat noch ein Messer gezogen. Und als das Bubli nachher wieder daheim war, bei seinen Eltern, hat es einfach extreme Schlafstörungen gehabt und auch andere Symptome, einfach eine typische posttraumatische Belastungsstörung. Und dann sind sie zuerst zu normalen Ärzten, Kinderärzten und so schließlich zu der EMDR-Therapeutin, zu der Psychologin. Und die hat nachher der Mutter gesagt, könntet ihr bis nächste Woche eine Geschichte aufschreiben? Es war einmal ein kleiner Junge, der war bei seiner Großmama zum Schlafen, zum Beispiel. Ein ganz wenigen Satz oder Ausgang von Geschichte muss nachher sehr positiv sein, wie bei einem Märchen. Am Schluss vom Märchen kommt alles gut. Das und die Geschichte maximal 2/3 von einer A4-Seite, also sehr kurz. Mhm. Die hat das gemacht, die hat die Geschichte noch ein bisschen zusammen überarbeitet. Und dann ist das Bubli mit seiner Mama in die Praxis gegangen und auf dem Schoss von seiner Mama gesessen. Und die Therapeutin hat gesagt, schau, jetzt kannst du sagen, da wäre jetzt eine kleine Puppe, das ist eine Zauberhex, die tanzt jetzt vor deinen Augen hin und her. Und du musst ihr die ganze Zeit zuschauen. Und dann hat sie das so gemacht. Und das ganze Trauma, das hat also wenige Minuten, vielleicht 3, maximal 4 Minuten, einfach den ganzen Durchlauf von der Geschichte. Und dann haben sie gesehen, die Mimik von diesem kleinen Bubli, extreme Emotionen von Schreck und Angst und Hilflosigkeit. Und am Schluss ist das alles wieder gut gewesen und gelettet. Wir machen meistens noch einen zweiten Durchgang, wo man schaut, wie es ist. Und jedenfalls ist sehr, sehr schnell ist das Trauma verarbeitet gewesen und die Symptome sind weg.
Das ist sehr beeindruckend zum Hören. Würdet ihr in dem Sinne noch sagen, dass hinter vielen, sagen wir, klassischen, auch psychischen Belastungen, wie eben Depressionen bei Jugend, das öfter vielleicht Traumata dahinter stecken, die eben nicht auf eine Art sind aufarbeitet worden?
Ja, hundertprozentig. Das ist fast der wichtigste Satz, den man da dazu kann sagen. Eigentlich alle Leute, die kommen zu mir in die Praxis, sei das mit Depressionen, Panikattacken ist sehr verbreitet unter jüngeren Erwachsenen, natürlich auch Substanzmissbrauch oder andere, eben posttraumatische Belastungsstörung selber. Also die Ursache, dass jemand psychisch krank wird, das ist immer im weiteren Sinn, sind das unverarbeitete, belastende Erinnerungen, meistens aus der Ursprungsfamilie, zum Beispiel von den Eltern kaum Sicherheit, kaum bedingungslose Liebe, sondern immer Streit, immer Vorwürfe oder Gleichgültigkeit. Also man sagt dann Bindungstraumata. Mhm. Das ist fast das allerhäufigste, dass jemand psychisch krank wird. Mhm. Und ich habe zum Beispiel zurück den Bericht geschrieben, über eine Patientin, die ich habe, die ist auf die Welt gekommen, die Eltern immer Streit, die Mutter selber psychisch krank, hat auch eine Alkoholabhängigkeit gehabt, hat immer getrunken und hat ständig Streit gehabt. Die Mutter selber sehr fragil, die hat dem Töchterli keine Sicherheit geben können, keine Geborgenheit, sie ist immer wieder selber plötzlich weg gegangen, verschwunden. Das Kind schon mit 5, 6 jetzt müssen suchen, mal im Dunkeln. Rufe im Wald, Mutti, Mutti, so. Das ist natürlich krass. Das ist sehr krass. Aber dann muss man sich nicht verwundern, wenn das Kind so oder ähnlich aufwächst, dass es eben nachher selber psychische Störungen entwickelt. Ich sage es nochmal. Auch wenn das zum Beispiel eine Essstörung ist oder eine Depression. Die Ursache ist immer, sind unverarbeitete, belastende Erinnerungen. Meistens sind das Traumata, also Bindungstraumata. Manchmal sind so Sachen, die ein bisschen weniger schlimm sind als ein Trauma. Der Übergang ist relativ fließend, aber es sind eben zusammengefasst unverarbeitete, belastende Erinnerungen aus der Kindheit und Jugend. Auch Mobbing aus der Schule sehr oft macht das junge Menschen nachher psychisch krank. Und das alles summiert sich, oder?
Also so wie ich das jetzt so ein bisschen verstehe, kann man das vereinfachend zusammenfassen. Und ich werde das betonen, dass das vereinfacht ist, auf jeden Fall, dass es das Resultat ist auch von Stress in dem Sinne, verschiedenen Stresssituationen, die sich nachher zusammenfügen zu nachher einer Symptomatik.
Ja, das kann man schon sagen, Stresssituation, aber eben, oder ich tue unterteile in meiner Praxis, was war zu viel gewesen für den Menschen in seiner Kindheit und ihrer Jugend. Beispielsweise eben die ständige Angst, dass die Mutter weggeht, dass sie nicht da ist oder dass sie mit dem Suff am Boden liegt, nicht mehr ansprechbar. Die ganze Angst, die das Kind muss haben, und die, jedes belastende Gefühl, das ein Kind muss haben, ist prinzipiell zu viel. Das sind eben die Traumata, wenn es extrem ist. Und nachher die andere Seite ist, was hat gefehlt dem Kind? Sicherheit, Geborgenheit, bedingungslose Liebe, das alles, was das Kind eigentlich braucht, dass es sich eben sicher und geliebt, beschützt fühlen und geborgen aufwachsen. Und ich tue in Therapie beide Teile, also dem, was zu viel war und dem, was zu wenig war, gleich fest Beachtung schenken. Darum ist es ein bisschen abgekürzt, wenn man sagt, ja, das Kind hat halt Stress oder der Mensch hat die Kindheit, Jugend viel Stress erfahren, darum ist es psychisch an. Das stimmt zwar, aber es ist viel zu wenig präzise.
Ja, das verstehe ich, dass es so zu unpräzise ausgedrückt ist. Nicht wollen, wie soll man sagen, verniedlichen, sondern ich wollte es einfach möglichst auf den Punkt ansprechen. Aber
etwas hätte ich noch gerne erklären. Oder? Die meisten Leute meinen, ja, ich gehe jetzt zu einem Therapeuten, ich habe schlimme Sachen erlebt, und das passiert in der Therapie. Man redet über die Sachen. Auch wenn man sexuelle Gewalt erlebt hat, die Kindheit, das sind viel mehr, als man meint, dann tut der Therapeut fragen, und dann reden sie darüber, dann kann man ein bisschen grennen und so. Das ist viel, also Gesprächstherapie heisst ja das. Wenn man nur redet über die Sachen, das heisst Gesprächstherapie. Und das nützt nichts. Das macht eigentlich alles noch schlimmer. Wenn wirkliche Trauma passiert sind, wie sexuelle Trauma in Kindheit, in der Jugend, dann macht es alles noch schlimmer, wenn man bei einem Psychologen oder bei einer Psychiaterin einfach über das reden. Dann wird es aufgewühlt, aber eben nicht verarbeitet. Sehr wichtig. He? Es wird aufgewühlt, aber nicht verarbeitet. Dann gehen die Leute nachher heim. Wenn sie rausgehen, geht es schlechter, als wenn sie reinkommen. Und nachher haben sie mehrere Tage daheim, bis es wieder einigermaßen erträglich gut geht. Aber verarbeitet wird so nichts. Und jetzt kann man eben fragen, ja, was ist denn der Unterschied beim EMDR? Das ist höchst interessant, oder? Wenn etwas noch nicht verarbeitet ist, sind die Erinnerungen im Hirn, im Unterbewussten, sogenannt im limbischen System, sind die noch komplett in Gegenwartsform abgespeichert. Wenn man die anklickt, dann wird man einen Videofilm sehen, von dem Täter, der ein Kind packt und befiehlt, so hockt, tut es den Boden knäulen und nachher macht er das, Verbrechen. Und wenn die wieder raufkommt, wenn man die Erinnerungen raufholt, dann erschrecken die Leute so stark, sie meinen effektiv selber, dass das jetzt gerade passiert. Immer wieder. Sie haben das Gefühl, ich ich kann jetzt nicht mehr schnaufen, wie eine orale Vergewaltigung ist passiert und so. Also der ganze Körper und das Hirn glauben, das findet jetzt gerade statt. Das ist typisch, wenn es eben noch nicht verarbeitet ist. Und jetzt CMDR, das packt nachher die Erinnerungen und tut sie verdauen. Und zwar sehr, sehr schnell und gründlich. Und am Schluss realisiert das Hirn und der ganze Körper, aha, das passiert ja gar nicht jetzt, sondern das ist ja vorbei, es gehört in die Vergangenheit und kaum hat der Körper das entdeckt und das Hirn geht jegliche Belastung weg.
Also man kann zusammenfassend sagen, EMDR-Traumatherapie hilft dabei nicht nur das Trauma aufzugreifen, sondern eben das auch zur Konklusion zu bringen auf eine Art, also das in die Vergangenheit zu tragen.
Ja, richtig. Wenn man mich fragt, was heisst eigentlich eine traumatische Erinnerung verarbeiten, dann heisst das, man nimmt sie aus einem Zustand, wo im Hirn die noch als Gegenwart abgespeichert ist, nach dem Motto, es passiert gerade jetzt, das nimmt man für und tut mit der bilateralen Stimulation, mit der Links-Rechts-Stimulation, das Hirn so fest unterstützen, dass die Umwandlung von diesen Informationen in die Vergangenheitsform stattfindet. Also kurz zusammengefasst, man tut die Erinnerungen umwandeln aus der Form «Es geschieht jetzt» in eine neue Form «Es gehört in meine Vergangenheit, es ist vorbei». Normalerweise passiert das fortlaufend während dem Tag. Wir sind heute Morgen aufgestanden, haben zum Morgen gegessen und während wir gegessen haben, hat unser Hirn längstens schon begriffen gehabt, dass das Aufstehen vorbei ist, das Duschen vorbei, Kleider anlegen vorbei. Aber wenn ein Trauma passiert, von einer Sekunde auf die nächste, dann bleibt das stecken, die Informationsverarbeitung. Dann bleiben alle Informationen immer im Jetzt. Zustand, oder?
Das ist sehr spannend. Also, ich habe gerade einen Vergleich im Kopf mit der Physiotherapie bei physischem Trauma, so wie der Physiotherapeut einem wieder hilft, richtig zu laufen, nachdem man vielleicht einen schweren Beinbruch hatte. Also das physische Trauma so hilft in dem Fall die EMDR-Therapie am Hirn quasi wieder richtig zu erinnern oder zu verarbeiten.
Ja, ich gebe mal ein Beispiel. Eine Frau ist zu mir gekommen und hat sie gesagt, komisch, Herr Leuenberger, seit 3 Tagen habe ich so ein komisches Gefühl im Hals, wie wenn irgendwie eben etwas da, sogenannte Krott im Hals, etwas ist da komisch und so, dann haben wir gesagt, wir schauen mal, und dann haben wir gefragt mit diesen Methoden, welche Innerteile gibt es in einem Kind, eine Jugendliche, jüngere Erwachsene, die zu dem gehört, dann hat sie gesagt, jetzt sehe ich eine 16-Jährige, also mir selber im Alter von 16-Jährigen, dann hat sie die 16-Jährige zu sich in Arm genommen und dann haben wir gesagt, die könnten jetzt zeigen, was ist da passiert und dann haben wir das EMDR gestartet. Dann hat sie gesagt, ah, jetzt kommt mir Sinn, ich war ja mit 16 in Italien gewesen, dann als Au-pair. Und 10 Sekunden später hat sie gesagt, oh, jetzt kann ich nicht mehr schlafen. Und dann ist eine Vergewaltigung vorgekommen von diesem Hausbesitzer und mit einem Kollegen, einen oben, einen unten, furchtbar. Mhm. Und dann habe ich gesagt, könnt ihr es aushalten, es geht nur ein paar Minuten, dann ist es schon viel besser. Also man sieht, das ganze Nervensystem, der Körper, wie das Hirn hat geglaubt, das findet jetzt gerade statt. Und es wirkt auch so, wenn man den Leuten zuschaut, die haben wirklich eine Atemnot. Aber dann läuft die bilaterale Stimulation sehr schnell und zügig. Und ungefähr nach 3-4 Minuten hat sie gesagt, jetzt ist es aber schon besser. So, am Schluss von Stunde fragt man, wie stark belastend ist jetzt die Erinnerung für euch zwischen 0 und 10? Und sehr oft gelingt es, dass so ein schreckliches Verbrechen schon in einer einzigen Stunde auf 0 abzubringen. Das ist fantastisch.
Das ist wirklich sehr beeindruckend. Wirklich sehr beeindruckend.
Ja. Wenn man auch fragt, aber wie kommt jetzt das, dass mich das nicht mehr belastet? Am Anfang der heutigen Stunde hat er ja Atemnot gehabt, wahnsinnige Angst, extreme Angst, Todesangst und so. Das hat sie ja jetzt spüre ich einfach. Es ist nicht mehr in mir innen. Es ist schon nicht mehr in meinem Körper. Es ist jetzt raus. Und ich weiss jetzt, es ist vorbei.
Das ist, ja, wirklich, ich kann es nur einmal wiederholen, beeindruckend für mich, wirklich, das so zu hören. Und ja, ich würde es den Zuhörern jetzt so sagen, auch selber erlebt zu haben. Ja, nicht beim Herrn Leuenberger, aber sonst auch mal Traumatherapie gemacht. Darum bin ich überhaupt auf das so gekommen, Bewusstsein. Und habe gefunden, eben, ich will das ein bisschen gegen raustragen. Jetzt in diesem Kontext, wir reden ja im Rahmen von dieser Sendereihe, die wir machen, sehr viel auch über, was Jugendliche selber können machen im Kontext von ihrer psychischen Gesundheit. Also das Thema Lebensfreude und das Thema Resilienz immer wieder auftauchen. Ja. Was könnt ihr da ansprechen jetzt auch im Rahmen von dieser Traumatherapie, was ihr würdet empfehlen?
Also ich bin nicht Experte von Jugend. Psychologie oder Jugendpsychotherapie. Bei mir kommen jüngere Erwachsene, so ab 20, 22 meistens. Mhm. Und da hat er mich jetzt ein bisschen überfragt. Aber jeder, ich tue jetzt improvisieren, aber die Worte, die jetzt kommen, sind relativ laienhaft. Dann würde ich einfach fragen, was tut einem jungen Menschen gut? Was macht ihn echt glücklich? Ich meine nicht Kiffen oder Alkohol. Sondern was macht man jenseits von diesen Drogen glücklich? Das kann sein, der hat man gerne die Natur, der tut gerne Sport, Biken, Karate oder mit anderen zusammen. Das ist, das sollte jeder rausfinden und jede. Das können sie ja normalerweise. Und dann machen sie das. Mhm. Und das dreht sie, das sind Ressourcen, soziale Netze, Hobbys. Und wenn eben ein Grad von psychischen Problemen erreicht ist, die sie im Kreis drehen. Aber nehmen wir jetzt mal an, ich stelle mir jetzt irgendeinen jungen Mensch vor, 17, 18, der vielleicht schon mal die Lehre abgebrochen hat, weil sie mir gefallen. Und dann weiss er auch nicht, ja, was soll ich machen? Ich muss irgendwie bügeln. Und am liebsten hätte ich immer nur Freizeit oder viel Geld und so, also dort stimmt schon etwas nicht, was wir uns gesehen haben. Mhm. Und ist eben schnell ein Punkt erreicht, wo sie im Kreis drehen, dann haben sie Sorgen, Probleme, und dann haben sie ja viel zu viel Alkohol oder kiffen, sehr viel jeden Tag kiffen.
Würdet ihr sagen, dass es quasi auch sehr wichtig ist, für Jugendliche in solchen Kontexten Achtsamkeit zu üben, also sich immer wieder zu fragen, was mache ich jetzt eigentlich gerade oder was geht genau mit mir ab, bin ich in einer Spirale hin und so weiter?
Ja, das wäre ganz sicher sehr gut. Absolut, klar. Mhm. Ja, ich habe zum Beispiel viele jüngere Leute, die kommen bei mir, die sagen, gerade die Woche ist jemand gekommen, zuerst mal, hat gesagt, etwas kann ich gar nicht aushalten, Ruhe. Mhm. Ich flüchte vor der Ruhe. Wenn ich einfach Zeit habe, mal nichts muss machen und mit keine Ablenkung mit dem Handy und so, dann ich also, das halte ich gar nicht aus. Ich muss sofort wieder etwas machen, abmachen mit Leuten oder schauen im Handy und telefonieren und schreiben. Und was ist die Ausgangslage von dieser Person? Mhm. Um jetzt zu schauen, was ist da passiert. Es gibt da noch eine Panikstörung. Da haben wir ja gesagt, da muss etwas passiert sein, wo wir raufkommen, wenn ihr in Ruhe seid. Nehmen wir mal, ihr könnt einfach im Liegestuhl sitzen oder wir auch auf einer Bank beim Wandern oder am See. Still sein mal, Ruhe haben. Sofort kommt etwas rauf. Eine innere Unruhe, Nervosität, eine Spannung, ein Druck, belastende Gefühle. Und vor denen müsst ihr nachher wieder flüchten. Ganz am Schluss, ja, ich habe nicht gewusst, was sie erlebt hat. Ganz am Schluss hat sie dann gesagt, ja eben, ich habe eine Mami gehabt, die nie Regeln, gar keine Regeln, kein Nein, keine Verbote, ja, immer können alles machen, was ich wollte. Dann hat sie halt schon mit 14-jährigen Sex gehabt. Und zwar mit verschiedensten Männern schon. Und dort sind Trauma passiert, Missbrauch, Ausbeutung und so. Ja, dann ist es eigentlich klar. Es könnte quasi die Ursache sein von der Panikstörung. Und das wird aufgekommen. Die Sachen werden geheilt werden. Und darum habt ihr jetzt die Unruhe und könnt euch nicht entspannen und müsst von der Ruhe flüchten.
Mhm. Das ist interessant. Also kann man eigentlich sagen, wenn man zur eigenen Psyche, auch gerade als Jugendlichen, die Sorge tragen, ist es eben gerade wichtig, die Ruhe zu zelebrieren und zuzulassen, was da auch vorkommt, bevor es nachher ausartet.
Ja, aber eben, oder jetzt nehmen wir also viele Menschen haben eben in Kindheit und der Jugend sehr belastende Sachen erlebt, wie ich auch schon vorhin gesagt habe, entweder ganz viel Defizit oder Bindungstrauma. Und wenn man dann jetzt sagt, ja, du solltest ein bisschen können lernen, ruhig sein, meditieren, vielleicht Yoga und still aushalten, mal nicht unbedingt immer nur rumdüsen und so, dann ist es für dich halt eben schwer. Mhm. Es ist belastend, bedrohlich. Mhm. Es kommt mehr nicht eine innere Ruhe für, sondern eine innere Unruhe. Ja.
Gibt es denn etwas Niederschwelligeres, was man da könnte machen, um eben die Art Ruhe herzuarbeiten, statt eben gerade Meditation oder so etwas?
Niederschwellig, ich würde jemandem sagen, oder ich sage es eigentlich allen, aber mit dir, wenn jemand spürt, wenn er ehrlich ist zu sich selber, ja, ich habe immer wieder belastende Gefühle, die vorkommen, entweder Stress, unglücklich, deprimiert, Angst, Panik, Selbstzweifel. Ich kann mich selber nicht gern haben. Ich lehne mich eher ab. Und ich habe Mühe in den Beziehungen, Mühe zu vertrauen. Irgend solche Symptome. Dann sollte er auf alle Fälle Hilfe suchen. Sie oder er.
Mhm. Genau. Und jetzt, um auf das Vorherige zurückzugreifen, wenn man beim Hilfesuchen so, wenn man Hilfe sucht, sollte man da gerade direkt zum EMDR-Therapeut springen, um das so auszudrücken, oder sollte man noch zuerst andere Angebote wahrnehmen?
Also, oder EMDR-Therapeutinnen und Therapeuten, das ist ein Ausschnitt von allen Psychologen, Psychiatern. Psychiater, die so arbeiten, dass sie sich zu 90% auf Medikamente verlassen. Und auf 10% noch ein bisschen Gesprächstherapie. Das ist ein bisschen kurz zusammengefasst, kann man das sagen. Also, ich kenne nur einen einzigen Psychiater. Das ist mein Supervisor. Mhm. Oder zwei. Die machen auch Traumatherapie, also inklusive EMDR. Aber sonst ist es von den Psychologen, aber nur von einem Ausschnitt. Das ist eine kleine Minderheit. Die ist auch nicht die 4%. Vielleicht in der ganzen Schweiz sind das insgesamt 1000 von 10.000 Psychologinnen und Psychologen, die EMDR machen. Da kann man nicht am Radio sagen, wir sollen direkt zum EMDR-Therapeuten. Sonst fühlen sich die 90% von den anderen Psychologinnen und Psychologen fühlen sich mehr benachteiligt. Oder? Das muss irgendwie jeder und jede selber entscheiden, ein bisschen recherchieren im Internet, was überzeugt mich am meisten. Welche Person ist mir sympathisch, wo führen wir mich auf den ersten Tag hier, wo wollte ich mal anrufen und vielleicht zu einem Ort probieren. Dann geht der Weg los. Und oft ist es ein Umweg. Oft ist es ein Umweg.
Genau.
Wo halt erste, zweite, dritte Station, irgendwann kommen sie dann doch zur EMDR-Therapeutin, also zur richtigen Trauma-Expertin und dort kann auch die Heilung stattfinden. Ich muss aber noch anfügen, wie jemand ganz schwere Trauma erlebt hat, also Komplextrauma, reicht EMDR alleine auch wieder nicht. Das muss man sehr deutlich sagen. Da braucht es dann noch eine weitere Methode, wie die, dass man mit den abgespaltenen Persönlichkeitsanteilen arbeitet. Und bei einem Trauma ist das fast immer abgespaltene Teile von irgendeiner Persönlichkeit. Und dann muss man eben komplizierteren Situationen und Traumata muss man dann die eben auch noch muss. Also, das ganze Paket von Traumatherapie umfasst, wie jemand Experte ist von Trauma, umfasst sicher 3 bis 4 Zusatzausbildungen.
Mhm, verständlich. Ich habe jetzt, klare Intention hinter dieser Frage, nämlich der hat die Umwege angesprochen. Darum ist es ein bisschen gegangen, weil es ist ja sehr oft so, oder sehr oft ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber man hört schon immer wieder von Menschen, die gehen mal zu einer psychologischen Therapie. Das ist aus welchen Gründen auch immer nicht das Richtige. Und sie fühlen sich nachher bestätigt in ihren negativen Ansicht, dass es eben doch auch nichts bringt, Therapie, und verfolgen nachher keine weitere Therapie.
Ja, das ist sehr schade, sehr traurig. Genau denen müssen wir sagen, tut jetzt mal ein bisschen bei dem Stichwort Traumatherapie oder EMDR oder tut ein bisschen recherchieren und ein bisschen schauen. Das gibt eben ganz, ihr selber, ich ärgere mich auch. Also, wenn ich höre, dass immer noch die Gesprächstherapie oder klientzentrierte Therapie oder x Sachen, das wird jahrzehntelang noch praktiziert. Oh, das macht mich auch wütend. Frage mich, wie haben sich die nicht weiterentwickelt? Aber es steht jeder Psychologin frei, das zu machen, was sie überzeugt, was sie auch hat, was sie vielleicht talentiert ist. Nicht jeder, ja, auch Kollegen, Kolleginnen, die gesagt haben, ja, ich will doch nicht die Trauma Weiterbildungen machen, weil ich will doch nicht nur mit traumatisierten Menschen arbeiten. Aber wenn man genau schaut, jeder, der Therapie braucht, hat Trauma erlebt und Defizite und ist wegen dem letztendlich psychisch krank. Oder es gibt nur ganz wenige psychische Krankheiten, Bipolar, Schizophrenie, die sind in den Genen fixiert, zu 100%. Und wenn man das Gen hat, dann wird man praktisch sicher krank, oder? Aber alle anderen psychischen Krankheiten, die haben von der Gen her einen gewissen Anteil, das Gen ein bisschen mitbestimmen. Aber der Ausschlag, dass man psychisch krank wird, das sind immer unverarbeitete, belastende Erinnerungen.
So kann man sagen, bei der Frage, ob Traumatherapeut werden oder nicht, ist es nicht eine Frage vom Ja oder Nein, sondern mehr eine Frage des Grades. So, welche Art von Trauma, dass man würde eingehen, quasi.
Was, eine Frage des?
Des Grades, also welche Schwere oder welche Art, dass man von Trauma würde betrachten, statt dass man sich entscheidet, ob oder nicht.
Ja, oder es kommen zu mir auch Personen, wo, wenn man es ganz streng nimmt, müssen wir sagen, entweder hätte ich kein Trauma erlebt, oder Kindheit nicht, oder leichte Bindungstraumatisierungen. Bindungstrauma leichte. Aber es kommen auch solche, die eine schöne Kindheit hatten, zu 90-95%. Und doch werden sie plötzlich psychisch krank, weil später sind noch Sachen passiert. Zum Beispiel, das kann Mobbing gewesen sein in der Schule. Oder einzelne schlimme Sachen Kindheit. Und später kommen noch das eine oder das andere dazu, und man hat plötzlich jetzt mal eine schwere Geburt, wie eine Frau ganz eine schwere Geburt hat, und man hat jetzt noch eine postnatale Depression, muss weg vielleicht von dem Kind oder mit dem kleinen Kind. Das alles sind auch Therapiegründe.
Ja, also es geht in dem Fall, das, was ich auch eine Frage halt, eben, dass es auch bei erneut das Wort niederschwellig, aber dass es bei vielen kleineren Sachen aber auch diese Traumafrage nachher gibt in dem Fall.
Ja, ich muss es noch schnell erklären. Nehmen wir jetzt mal, jemand erlebt etwas Schlimmes, das noch nicht verarbeitet ist, aber es ist weniger schlimm als ein Trauma. Aber gleich leidet der Mensch daran. Ich hätte ein Beispiel. Kommt noch ein Beispiel in Sinn?
Ich weiss nicht, vielleicht, wer der geliebte Familienhund stirbt.
Ja, das ist ganz ein gutes Beispiel, genau. Also normalerweise, wenn jetzt der Mensch, wo das Kind, wo der Hund verliert, den geliebt, wenn das behütet wird, empathisch, Mutter oder Vater, sagen, komm jetzt, machen mit dem Hund noch ein Gräbli im Garten und wir gehen her, wir tun ihm immer wieder zureden und dann das Brief schreiben und so solches, oder? Dann wird der Verlust gut verarbeitet von einem durchschnittlichen Kind. Aber wenn das Kind schon vorgeschädigt ist, dass zum Beispiel nur der Hund hat den verstanden. Und die Mama oder Papa haben sich nicht interessiert für ihn. Also nur der Hund hat dem Kind Liebe gegeben. Das ist etwas komplett anders. Oder? Der hat eben Bindungstrauma erlebt, plus der Verlust vom Hund. Das summiert sich ja nachher auch. Und das ist nachher wieder, dann müsste unbedingt eine Therapie haben. Mhm. Aber es gibt dort, ja, es gibt leichtere Fälle. Man muss einfach sagen, man muss nicht unbedingt echte oder schwere Trauma erlebt haben, dass man Grund hat, in eine EMDR-Therapie zu gehen. Sondern, wenn man reflektiert und spürt, sind bei mir noch Sachen noch nicht verarbeitet. Man kann ja herhocken und überlegen, was habe ich alles erlebt, was schlimm war, sehr schlimm. Mache ich mal eine Liste, 10 Punkte. Mal ein Schullager, wo sie mich gefesselt, an einem Baum und weggelaufen sind oder sonst irgendetwas ausgelacht worden, weil ich eben ein bisschen dick, ein bisschen mollig war, x oder im Turnen immer als Letzter gewählt, x so Sachen. Auch kleinere, oder? Scheinbar nicht so fast ein bisschen harmlose Sachen, in Anführungszeichen, dass man alles auf Liste. Nachher bei jedem Punkt zu sagen, wenn ich jetzt das denke und mich ein bisschen Zeit nehme, mich ein bisschen reinfühle, wie stark belastend sind denn die 10 Sachen für mich jetzt noch zwischen 0 und 10? Mhm. Ich habe das ganze Leben so durchgegangen, die ganze bisherige Lebenszeit. Wie es war mit den Eltern, Papa, Mama, Grosseltern, in der Schule, eben, der Mobbing oder so. Und wenn man dann nachher, nehmen wir es mal, ich würde es nur fantasieren, nehmen wir es mal, jemand findet nachher 3, 4 Punkte, die deutlich über eine 5 sind, die belastet. Wo zum Beispiel 8 oder 9. Mhm. Dann würde man schon sagen, ob es vielleicht unterhalb von der Schwelle von einem Traumakt ist, egal, dann wäre es gut zu gehen in eine EMDR-Therapie. Mhm.
Okay, und wenn jetzt jemand vor Zuhörerschaft das so aufgreift und sich denkt, vielleicht wäre das eine gute Idee, wie würde man das versuchen zu verfolgen, einen EMDR-Therapeut zu finden?
Da gibt es erstens EMDR Schweiz, das ist so eine Internetseite, emdr-schweiz.ch. Aber man kann auch einfach googlen, EMDR-Therapie, Olten, Biel, Solothurn, nachher schauen, oder Sion, kann man nachher schauen, wer taucht da auf, dem nachgehen. Das heute ist fast immer, dass die Leute selber googeln.
Mhm. Ja, das ist wahrscheinlich so. Es ist sicherlich gut zu wissen, nach was man sollte googeln. Aber ja, das ist gut für euch zu erwähnen. Gibt es noch etwas, was ihr gegen Schluss zu noch werdet aufgreifen, wo ich jetzt nicht erwähnt habe, wo wir nicht dazugekommen sind oder wo ich unterbrochen habe?
Nein, es kommt mir jetzt gerade nichts in Sinn. Ich habe das Gefühl, es ist ganz ein schönes, differenziertes und abgerundetes Gespräch gewesen.
Das freut mich zu hören. Das ist mein Ziel. Ich habe auch, muss ich sagen, sehr Freude. Also, ja, ich habe Freude an dieser Reihe, weil es viele Perspektiven bietet und auch viele Ressourcen, glaube ich, für die Menschen zeigt, genau, wie sie können eben ihre Psyche besser behandeln können. Nicht nur im konkreten Sinn, sondern einfach auch allgemein mit sich selber ein bisschen weniger hart ins Gericht gehen, solche Sachen.
Aber ja, das ist ganz, ich bin sehr froh, dass ihr das macht. Spitzenmässig.
Mhm. Merci vielmals. Ja, Herr Leuenberger, ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch.
Mhm, ich mich auch.